Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Einen Kurs in der Malteser Akademie haben schon fast alle Malteser einmal mitgemacht. Über die Inhalte und das Besondere an den Kursen habe ich mit Theresia Amelang gesprochen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Wir stellen Ihnen und euch immer wieder Jobs aus der Malteserwelt vor und heute geht es um die Malteser Akademie. Also im Zweifel haben wahrscheinlich ganz viele Malteser schon einmal Kontakt zur Akademie auch gehabt oder aber auch zu meinem heutigen Gast. Sie ist Seniorreferentin Bildung, Beratung und Training und ist heute bei mir in der Zentrale zu Gast. Herzlich willkommen, Theresia Amelang. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Nimm uns doch mal mit in deinen Arbeitsalltag. Also wie sieht so ein typischer Tag für dich aus? Gibt's den überhaupt?
Ja und nein. Kommt drauf an, was der typische Tag ist. Ein typischer Tag im Büro in Ereshofen könnte sein, dass ich morgens gegen 8:30 da aufschlage, den Rechner anschmeiße und erstmal meine E-Mails checke. Das machen, glaube ich, viele andere auch so. Und dann stehen verschiedene Themen an. Wir haben eine Produktbereichsverantwortung bei uns im Team und da gibt's einiges zu tun, wo wir im Tandem zusammen für bestimmte Produktbereiche zuständig sind und da alle Seminare, Angebote, die wir machen, gemeinsam weiterentwickeln. Es stehen Besprechungen an. Ich arbeite an Konzepten, mache Seminarvorbereitungen. Das wäre so ein normaler Bürotag mit irgendwann mal Mittagspause zwischendurch einem Schnack mit denen, die so da sind. Ein anderer normaler Tag könnte sein, dass ich im Seminar bin, das dann morgens um 10 in Ereshofen oder sonst wo in Deutschland startet. Ich bin auf jeden Fall früher da, richte mir den Raum ein, habe meine Seminarmaterialien dabei, hänge Flipcharts auf, bereite Pinnwände vor und freue mich auf die Teilnehmenden, die dann kommen und die ich häufig nicht kenne. Manchmal gibt es so ein paar Personen, die ich schon kenne. Und dann freue ich mich, umso mehr Leute auch wiederzusehen. Und dann geht's in ein Seminarthema.
Und was ist dein bevorzugter Tag? Der Bürotag oder der Seminartag? Oder gibt's das nicht?
Ist ganz klar, der Seminartag.
Warum? Was macht so viel Spaß daran?
Ich mag es total gerne, mit den verschiedenen Menschen der Malteser im Kontakt zu sein, so Einblicke in den Arbeitsalltag zu bekommen. Das passiert einfach automatisch durch die Themen, die da behandelt werden. Also alle erzählen dann von ihren Herausforderungen, von den schönen Seiten vor Ort. Und das mag ich besonders gerne. Und da Menschen zu begleiten und zu unterstützen, das, was sie tun, noch besser zu tun, erfüllt mich.
Und machst du das am liebsten in Ereshofen? Du hast ja gesagt, dass ihr in Ereshofen zu Hause seid quasi. Oder fährst du lieber dann auch durch die Republik?
Ich fahre auch total gerne durch die Republik. Die Herausforderung ist dann immer zu schauen, also wo lande ich da? Kenne ich die Häuser? Also ich kenne natürlich nicht alle. Und sind die so schön ausgestattet und so gut ausgestattet wie in Ereshofen? Ereshofen kenne ich in- und auswendig.
Ist ein Heimspiel für dich
quasi. Ja, ist Heimspiel, total. Und da auch wenn ich irgendwas vergessen hätte, könnte ich nochmal rüber ins Büro hüpfen und das holen. Das geht natürlich sonst, wenn ich unterwegs bin, nicht. Was nicht dabei ist, ist nicht dabei. Muss ich dann ohne auskommen. Aber ich bin auch sehr gerne woanders. Ich reise gerne.
Und welche Themen liegen bei dir? Also welche Coaching-Themen hast du bei dir auf deiner Agenda?
Also Seminare, die ich selber mache oder meine ganz großen Pakete, die jetzt auch die letzten Jahre sehr ausgefüllt haben, sind einmal unsere Train-the-Trainer-Ausbildung, die etwas ungewöhnlich ist, weil wir da eine sehr ausführliche Qualifizierung anbieten mit 5 Präsenzteilen, 3, 4 Online-Teilen. Also da ist einfach eine Gruppe sehr lange mit mir unterwegs. Und das andere ist jetzt das Mentoring-Programm Frauen in Führung. Da ist auch eine feste Gruppe, die ich über einen Zeitraum von 1,5 Jahren begleite. So, das sind meine großen Pakete. Das mache ich beides total gerne, weil ich da natürlich Persönlichkeitsentwicklung, Professionalisierung mehr oder weniger direkt mitkriege. Bei Train the Trainer sehr direkt, bei Mentoring-Programmen kriegen das die Mentorinnen und Mentoren mehr mit, aber ich schon auch einen Teil dadurch, dass ich die Mentees immer wieder sehe.
Das heißt, du begleitest sie ja quasi über einen längeren Zeitraum. Siehst du Veränderungen dann auch? Also kannst du das gut abschätzen?
Ja, definitiv. Also das ist gut zu sehen, selbst wenn ich jetzt nicht ganz nah an denen dran bin, aber es die zeigen sich schon sehr, auch mit ihren Fragestellungen. Und da, wo am Anfang vielleicht noch sehr viel Fragezeichen ist, will ich in Führung gehen oder wo soll mein Weg überhaupt hingehen? Was sind denn eigentlich kritische Themen für mich? Gibt's dann am Ende schon häufig eher vielleicht ein Ausrufezeichen oder ein Punkt im Sinne von, ich habe mich tatsächlich entwickelt persönlich oder vielleicht auch schon die Position verändert.
Und du hast gesagt, dass du ja auch am Rechner sitzt und dann eben auch Konzepte schreibst. Das heißt, du überlegst dir dann auch immer wieder neue Dinge oder macht ihr das im Team? Wie läuft das? Also wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr denkt, naja, das könnten wir da auch mal anbieten, wie funktioniert das?
Ich arbeite am liebsten im Team und also nur den einen Weg gibt's nicht. Das kommt immer ganz drauf an auf das Thema. Manchmal sind's Dinge, die wir ganz alleine entwickeln. Ich mag das gerne, ziemlich zu Beginn schon jemanden mit rein zu ziehen und so einen Sparring-Partner zu haben. Eine Person, mit der ich das nochmal einfach durchkauen kann und auch gemeinsam brainstormen kann, dass mehr Ideen reinkommen und nicht nur so meine Sichtweise da drauf liegt. Und das geht jetzt ganz gut dadurch, dass wir jetzt in Tandems immer im Produktbereich sind. Also da ist es schon mal einfach gesetzt, dass wir das zusammen entwickeln. Ansonsten kommt es ganz aufs Thema an.
Das Internet sagt, dass du seit 2000 bei den Maltesern bist. Also 24 Jahre schon. Erzähl mal deinen Werdegang. Also wie kamst du zu den Maltesern? Und warum die Malteser?
Ich wollte Innenarchitektin werden. Das
hat ja
war,
fast geklappt.
Dann. Ja, meine Idee, als ich zur Berufsberatung gegangen bin und dann hat man gesagt, das ist ganz viel Mathe und dann habe ich gesagt, oder was Soziales und dann habe ich einen Flyer von der Katholischen Fachhochschule in Freiburg in der Hand gehabt und dachte so, aha. Und eine Freundin von mir, die ein Jahr älter war, die hatte dann schon angefangen zu studieren an der Katholischen Fachhochschule in Münster, dann habe ich die mal interviewt und dachte, ach, Sozialpädagogik, das könnte doch was sein. Und dann bin ich losgezogen. Mich hat's in die für mich damals sehr unbekannte Stadt Paderborn verschlagen. Ich musste erstmal einen Atlas rausholen, um zu erfahren, wo das denn so liegt. Und das war mir nicht groß genug. Ich wollte eigentlich in die große, weite Welt. Von einer kleinen Stadt in der Pfalz kommend sollte es möglichst groß sein. Und das war Paderborn nicht so ganz.
Das hören die Paderborner jetzt aber nicht gerne.
Nee, das hören die sicher nicht so gerne. Mir hat es auch erstaunlich gut gefallen dafür, dass ich am Anfang eher geschockt war. Aber da habe ich gedacht, so zum Anerkennungsjahr und später, ich teste mal Köln. Und ich habe tatsächlich schon im Studium eine erste Berührung mit den Maltesern gehabt über einen Pfadfinderfreund, der bei den Maltesern gearbeitet hat in der Pfalz. Und da hatte ich einen Studentenjob, also so einen Ferienjob, Semesterferienjob. Und das war mein erster Berührungspunkt. Und nach meinem Anerkennungsjahr hier im Erzbistum Köln war ich dann auf der Suche nach einem Job. Das Erzbistum Köln war jetzt ja nicht bereit, mir das anzubieten, was ich gerne haben wollte. Und dann habe ich einfach eine Stellenanzeige der Malteser Jugend gefunden und habe mich im Bundesjugendreferat als pädagogische Mitarbeiterin beworben.
Und das hat geklappt.
Das hat geklappt.
Und jetzt hast du nächstes Jahr quasi Silberhochzeit mit den Maltesern. Was macht das mit dir? Macht dich das irgendwie demütig oder bist du den Maltesern dankbar oder denkst du, boah, ist aber jetzt schon eine lange Zeit, die ich bei den Maltesern bin?
Ich denke ganz vieles auf einmal. Es ist irgendwie völlig verrückt, weil ich denke, das kann irgendwie nicht sein. Das sind doch jetzt nicht 25 Jahre. Also ich wurde beim Assessment Center damals gefragt, was meine Perspektive ist. Die Frage fand ich schon verrückt. Und da habe ich gedacht, was sagt man da so? Ja, so 3-4 Jahre. Und es war Jugendarbeit, war ja klar. Da kann ich ja auch nicht für ewig bleiben. Dass das jetzt 25 Jahre sind, ist für mich wirklich wenig greifbar. Es wird dann greifbar, wenn irgendwelche großen Veranstaltungen sind und ich dann merke, wow, das sind ganz viele Menschen, die ich kenne, die mich kennen, die mich von der Malteserjugend kennen, die mich aus der Akademie von Seminaren kennen, mit denen ich schon Verschiedenstes erlebt habe, dann erfüllt mich das sehr.
Ich bin jetzt seit 10 Jahren bei den Maltesern und habe irgendwie trotzdem nicht das Gefühl, dass ich die Malteser in- und auswendig kenne. Kannst du mir Hoffnung machen, dass es mit 25 Jahren oder mit 24 Jahren besser ist?
Nee, leider nicht.
Schade.
Nee, also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich im Seminar lande und es wird irgendeine Abkürzung genannt und ich sage, oh, die kenne ich noch nicht. Was versteckt sich denn dahinter? Also das hört nicht auf.
Okay, das heißt, gibt es dann nächstes Jahr große Party deswegen oder vielleicht sogar, stimmt es, dass es einen runden Geburtstag auch nächstes Jahr noch gibt?
Ja, nächstes Jahr gibt es so einiges zu feiern. Ehrlich gesagt weiß ich das noch nicht. Also das erste ist der runde Geburtstag und der ist schon im Januar. Von daher, das überfordert mich gerade, jetzt zu wissen, wie ich den feiern will. Ich versuche, den ein bisschen aufzuschieben. Januar ist auch nicht so ein schöner Monat zum Feiern.
Ja, habe ich das gleiche Problem, also insofern. Okay, also theoretisch bleibt viel zu feiern für dich nächstes Jahr. Was schätzt du an deiner täglichen Arbeit bei den Maltesern? Oder in deinem Job? Jetzt gar nicht mal auf die Malteser, aber in deinem Job.
Also das, was ich in der Akademie sehr schätze, und das sind jetzt schon 14 Jahre, ist, dass es nicht langweilig wird. Also dass es immer wieder was Neues gibt. Selbst wenn ein Seminar wie Wer sind die Malteser, also für die neuen Mitarbeitenden, sich erstmal nicht wesentlich verändert hat, ist das immer wieder spannend. Und es kommen aber auch immer wieder neue Seminare und neue Themen dazu. Also das macht's spannend. Und die Leute, die machen es spannend. Das habe ich in der Malteser Jugend irgendwie anders empfunden damals. Da hatte ich das Gefühl, so nach einer gewissen Weile, ja, das kenne ich jetzt alles und es wiederholt sich. Und ich kann es nicht genau beschreiben, was das ist. In der Akademie kommt mir das nicht so vor. Da finde ich es immer noch, gibt es immer wieder Themen, die neu sind und auch aufregend genug.
Wie viel Seminare machst du so im Jahr? Kannst du das grob abschätzen?
Oh Mann, das werde ich häufiger gefragt. Meine Kollegin hatte mir mal die Zahlen parat gelegt.
Aber ist das eins pro Woche, ein Seminar pro Woche?
Nein,
oder?
Das ist nicht möglich. Ich habe eine 80%-Stelle, das vielleicht noch dazu gesagt. Ich würde sagen, eins pro Monat wäre so ein ganz guter Schnitt. Also auch so von dem, was gut handelbar ist, wenn man noch so Urlaubszeiten abzieht. Das verteilt sich aber nicht immer so exakt. Ne? Manchmal sind es dann zwei. Jetzt November ist der klassische Monat, der sehr voll ist. Da hatte ich jetzt zwei Seminare. Dafür war aber im Oktober keins.
Und gibt es so Seminare, die dir irgendwie haften geblieben sind, auch nach all den Jahren, wo du sagst, boah, das war irgendwie, das war so sensationell, weil? Oder sind die einfach alle unterschiedlich spannend und du gehst da mit großer Vorfreude einfach in jedes einzelne neu rein?
Also ich habe schon Sachen, die ich lieber mache als andere. Also ich finde sowas wie Jahresgespräche führen. Ich mag Kommunikation und da ist auch ein Großteil Kommunikation drin, aber dann ist es doch auch was sehr Formelles. Das lässt mein Herz nicht ganz so hoch schlagen. Da kommt es dann sehr auf die Leute an und was die so einbringen und was die auch im Zweifel experimentieren wollen. Dann macht's mehr Spaß. Das, was mir für mich sehr eindrücklich war, war so das, was im Mentoring-Programm entstanden ist zwischen den Mentees und jetzt auch gerade im neuen Durchgang entsteht. Also eine unglaubliche Nähe und Offenheit der Teilnehmerinnen, miteinander Dinge zu teilen, die man vielleicht sonst in der ersten oder zweiten Vorstellungsrunde nicht so teilt. So sich wirklich Einblicke zu geben ins Leben, wie funktioniert denn Leben und Arbeiten zusammen und das berührt mich dann sehr.
Du hast eben Frauen in Führung schon mal angesprochen. Was ist das Besondere an dem Seminar? Seit wann gibt's das?
Das gibt's seit 2020. Mentoring-Programm Frauen in Führung. Das Besondere daran ist es, dass es im Prinzip ja kein Seminar ist, sondern ein Mentoring-Programm. Also es können sich Frauen, die bei den Maltesern arbeiten, dafür bewerben. Und es geht darum, wollen Sie in Führung gehen? Also stellen Sie sich die Frage, oder wollen Sie weiter in Führung gehen? Sie sind schon in Führung und wollen sich da festigen und im Zweifel weitere Karriereschritte gehen. Und dann bekommen Sie eine Mentorin oder einen Mentor zur Seite gestellt und sind dann 1,5 Jahre miteinander auf einem gemeinsamen Weg. Es gibt ein Auftaktseminar, einen Abschluss mit allen. Es gibt ein Mentee-Seminar in der Hälfte der Zeit nur für die Mentees mit sehr viel Selbstreflexion. Und dann gibt's noch digitale Knotenpunkte auf dem Weg dahin. Also sollen Impulse mitgegeben werden, so was ist denn hilfreich für mich in Führung? So der Hintergrund ist, dass Männer eher strategisch netzwerken, also wenn man jetzt mal so stereotyp unterwegs sein mag, also eher so, ne, wen muss ich ansprechen, um weiterzukommen oder das und das zu bekommen, und Frauen eher so sozial motiviert, also mit wem verstehe ich mich gut, wer ist mir sympathisch, so. Und dann ist das Mentoring-Programm eine Möglichkeit, da drauf zu gucken, also wie kann ich mein Netzwerk verändern, wie kann ich durch die anderen Mentorinnen, Mentoren auch nochmal Türen öffnen, meine eigene Mentorin oder Mentor nutzen, wo entdecke ich vielleicht noch ganz andere Personen, die mir hilfreich sein können, und dann auch für sich zu reflektieren, so was heißt denn Führung für mich, unter welchen Vorzeichen, was brauche ich dafür und wie gestalte ich es, dass auch zu mir und meiner Person passt. Und vielleicht ist am Ende auch die Antwort so, nee, Führung passt für mich gar nicht, ich bin doch im Fachlichen besser aufgehoben und auch im Teamwork, ohne ganz an der Spitze zu stehen. Oder es gibt Frauen, die vielleicht merken, ja, Führung, aber zu ganz bestimmten Bedingungen. Und vielleicht gibt es die bei den Maltesern gar nicht.
Also, aber das kommt vor, dass man mit diesen Schlüssen auch, und sind diejenigen dann enttäuscht, dass das dabei rausgekommen ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Teil Enttäuschung ist vielleicht schon dabei. Und gleichzeitig ist es ein Teil des Prozesses, des Weges. Also das kann natürlich dabei rauskommen. Es muss ja auch nicht heißen, also selbst wenn die Bedingungen stimmen würden, aber die Stelle gibt's vielleicht gar nicht und ich bin nicht mobil und so, dann muss ich vielleicht noch ein paar Jahre warten, bis irgendwer in Rente geht oder so. Dann ist das halt so.
Und gibt's eine Strategie, wo du sagen würdest, das ist die bessere, also die der Männer oder der Frauen, oder müssen sich beide anpassen, oder?
Also die beste Strategie meiner Meinung nach ist Selbstreflexion und sich ehrlich auch zu fragen, was will ich denn, und auch zu hinterfragen, also was finde ich denn davor? Ist das denn auch gut so? Also ist es denn sinnig, stimmig für Männer grundsätzlich in Führung in 100% zu arbeiten und wem auch immer Kinder, Haushalt und Leben zu überlassen, jetzt mal ganz provokativ gesagt. Also da würde ich für alle mir wünschen zu sagen, so, ich will im Einklang sein mit dem, was mir wichtig ist. Und wenn ich ein Privatleben habe und da auch noch Menschen dazugehören, für die ich verantwortlich bin, dann sollten die da auch gut vorkommen können, auch wenn ich arbeite.
Aber das wäre ein Thema für Männer in Führung, was es ja nicht gibt? Oder wie gehst du auf die Männer dann zu und sagst, na, vielleicht reflektierst du dich auch nochmal selber?
Ich habe, glaube ich, dann nicht so häufig die Berührungspunkte. Also ich muss zugeben, dass mein Netzwerk auch sehr weiblich ist. Das ist mir schon ein bisschen peinlich. Das ist nicht so vielfältig, wie es mir wünschen würde. Ich bin angesprochen worden von einem Mann, der von einem Mentoring-Programm gehört hat und der dann sagt, ja, aber das muss es doch auch für Männer geben. Und ja, also ein Kollege von mir ist auf der Spur, dem Mann nachzugehen. Also ich sehe mich jetzt nicht in der Lage, was für die Männer zu entwickeln. Das wäre irgendwie seltsam.
Ich hatte Dörte Schrömgers schon mal hier im Podcast. Da ging es um Auszeit für Frauen und sie hat ja jetzt die Auszeit für Männer. Da hat sie mich eingeladen. Ich habe immer noch nicht zugesagt. Das muss ich noch machen.
Ja, hatte ich gehört, die Folge.
Und würdest du sagen, dass die Malteser gut aufgestellt sind bei dem Thema Frauen in Führung? Also siehst du das als ein wichtiges Signal an, was auch in den Verband reingeht? Oder ist da noch Nachholbedarf?
Das ist eine böse Frage.
Nein, du darfst immer frei weg von der Leber reden.
Sowohl als auch. Also ich finde es großartig, dass die Malteser das Programm ermöglicht haben. Und es ist ja jetzt schon in der dritten Runde. Ich finde das vor allem deshalb auch großartig, sich das auch zu trauen, zu investieren in Menschen mit einem offenen Ausgang, mit der Möglichkeit, dass sie vielleicht sogar gehen. Und ich glaube, dass es für die beteiligten Personen ein Riesengewinn ist. Auch dann, wenn ich die Entscheidung treffe, ich gehe oder ich finde gar nicht das, was ich suche bei den Maltesern. Ich glaube, diese Reflexionstiefe ist schon enorm gewinnbringend. Und gleichzeitig glaube ich, dass das Programm noch mehr wirken könnte. Ich habe schon das Gefühl, dass es zu sehr als so einzelner Polarstern irgendwo so rumschwebt und noch nicht ausreichend verbunden ist. Das wird sich hoffentlich mit der Personalstrategie noch viel mehr andocken an verschiedene Punkte. Und ich glaube, es sind so einzelne Projekte oder Maßnahmen, die jetzt so hier und da geplant sind. Shared Leadership, also wie kann geteilte Führung funktionieren? Eine Diözese, die das jetzt ausprobiert in einer Elternzeitvertretung. Ich glaube, das ist das, was so die Zukunft ist und was dann mehr sein dürfte. Und insgesamt, finde ich, dürften die Malteser da etwas mutiger sein.
Ein wichtiges Thema bei dir ist ja auch das Train the Trainer, die Qualifizierung dazu. Und da bist du auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben, stimmt das?
Ja, das ist richtig. Die Train-the-Trainer-Qualifizierung haben wir in den letzten Jahren, also in drei Durchgängen mit einem externen Trainer veranstaltet. Also ich war da in der Leitung mit Frank Ortheil zusammen und daraus ist entstanden ein riesen Konglomerat an Handouts. Und da haben wir irgendwann gedacht, das ist doch jetzt nicht nur für die Malteser Welt und die Ausbildung interessant, sondern vielleicht auch für die Welt da draußen. Und haben das einem bekannten Trainingsverlag angeboten. Und der hat sofort zugesagt. Und da schreiben wir jetzt dran. Und im nächsten Jahr wird es ein Train-the-Trainer-Workbook geben.
Also bald auf der Bestsellerliste. Ab wann soll das rauskommen? Kannst du das schon vorhersagen?
Das soll im März rauskommen, wenn jetzt alles so läuft, wie der Zeitplan bisher gedacht ist.
Sehr gut. Und ich glaube, was dir auch noch sehr wichtig ist, wovon wir, glaube ich, noch nicht so richtig gesprochen haben, ist das Malteser Frauennetzwerk. Vielleicht magst du da noch ein paar Sätze zu sagen.
Ja, du hattest ja so gefragt, was so alles passiert und was eben neben dem Mentoring-Programm noch so ein Produkt war, ist, dass das Frauennetzwerk entstanden ist, der Malteser. Und da bieten wir seit letztem Jahr im März, also März 23, regelmäßig Veranstaltungen für die Frauen, die bei den Maltesern arbeiten, an und auch jeweils eine Veranstaltung pro Jahr, die sich an alle richtet, weil viele der Themen, die wir da besprechen, natürlich nicht nur für Frauen interessant sind, aber vielleicht Frauen eher nochmal besonders betroffen sind.
Jetzt gibst du ja selbst sehr viele Seminare. Wie ist denn das umgekehrt? Nutzt du selbst auch die Chance, Seminare zu besuchen, um für dich was zu lernen, um für den Job was zu lernen? Oder kommst du da gar nicht zu?
Ja, doch, das mache ich schon. Dieses Jahr hat es nicht geklappt. Das, was ich mir ausgesucht hatte, kam nicht zustande. Aber in der Regel gehe ich auch einmal im Jahr zu einer Fortbildung oder auch was Größeres. Also ich habe schon in der doch langen Zeit bei den Maltesern einmal eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische Beratungsausbildung gemacht. Das sind ja dann immer Sachen, die so über 2 Jahre gehen. Also so steht schon was wieder an, aber ich habe noch nicht so ganz, also was Großes habe ich noch nicht im Blick, aber so kleinere Dinge.
Und gibt's Menschen, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest? Also wo du sagst, boah, das wäre mal cool, wenn der oder diejenige bei mir im Seminar wäre, egal ob von den Maltesern oder die Prominenz oder wer auch immer?
Ach hey, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ich habe mir überlegt, eine Frage zu stellen, die du noch nie gehört hast. Das war sie.
Also ich glaube, ich hatte schon mal, wer war das denn? Ich weiß es nicht mehr, aber jemand recht Prominentes in meinem Seminar für neue Mitarbeitende. Das war ungewöhnlich. Also es war so eine sehr, ich weiß nicht mehr, welche Person es war, aber eine sehr hohe Hierarchieebene. Mhm. Und als ich die teilnehmenden Liste gesehen habe, dachte ich so, oh, interessant. Und dann habe ich mich halt gefragt, was das so für die Dynamik so ausmacht, also was dann eine Trainerin sich so fragt, ne? Trauen sich die Leute dann noch zu sagen, was sie sagen wollen und auch ihre Fragen zu stellen? Hemmt das möglicherweise? Und es ist so schade, dass ich nicht mehr weiß, wer es war. Aber ich weiß noch, dass ich es total positiv fand, dass diese Person sich sehr, also auf die gleiche Stufe gestellt hat. So, ich bin neu hier und ich möchte lernen. Und das war richtig schön.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe gelesen, ich muss jetzt auf meinen Zettel schauen, dass du als Lesepatin für Kölsch-Hats fungierst.
Ist Ach du richtig? Meine Güte, ich muss das, das muss ich aktualisieren.
Okay.
Letztens hat schon mal jemand was rausgefunden, was nicht mehr aktuell ist.
Okay.
Also das hat mit Corona aufgehört, okay. Tatsächlich leider. Also da war ja nichts mehr mit so 1:1 Kontakten. Und dann hat die Schule ein neues Konzept gefahren. Also im Moment bin ich da.
Ich hätte dich
nämlich
gefragt, was das ist, was sich dahinter verbirgt. Aber das kannst du ja dann noch erzählen, wenn du es gemacht hast.
Ja, also Kölsch-Hats ist eine Nachbarschaftsinitiative in Köln in den verschiedenen Vierteln. Da kann man sich an so ein Ehrenamtsbüro wenden und dann Unterstützungsbedarf anfragen. Und direkt so in der Nachbarschaft von mir gibt's eine Förderschule. Und da gab's Klassen, die eine Lesepatenschaft angeboten haben. Und das heißt, ich bin da hingegangen, einmal die Woche, immer zur gleichen Uhrzeit und habe dann mit auch fast immer den gleichen Schülern, ja, waren alles Jungs, fällt mir gerade auf, dann gelesen.
Okay.
Und das war ein interessantes Lesen, weil also war so Grundschulalter, weil da war ja nicht so viel Lesen vorhanden, es war mehr
anderes.
Michel isst eine Kugel Eis, Michel isst zwei Kugeln Eis. Es war am Anfang nicht ganz so spannend,
okay.
Aber irgendwann wurde es dann besser, dann waren es auch richtige Bücher. Und dann ging es eher so um die 1:1 Betreuung und so dieses, glaube ich, das Gefühl für die Personen, so jemanden für sich zu haben.
Aber schade, dass es ja dann nach Corona nicht mehr gibt, sowas, oder?
Ja, die haben irgendwie was dann was Handwerkliches gesucht, da war ich dann nicht die Richtige für. Ich sollte ja, irgendwas.
Vielleicht doch besser, Innenarchitektur studieren sollen.
Ja, stimmt.
So, jetzt traue ich mich gar nicht. Und ich habe gelesen, du bist begeisterte Lindy-Hop-Tänzerin.
Ja, das hat auch mit Corona aufgehört.
Ach,
also,
was
aber
denn
nicht
da
nur
los?
Corona, sondern auch, ja, das Alter, ne? Also das Knie.
Das wäre schon wieder Neuland für mich gewesen. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Das ist Swing-Tanz. Kann ich allen empfehlen, die gerne sich dynamisch bewegen. Es ist eine Form des Tanzens, wo es nicht darum geht, grazil und korrekt auszusehen, sondern eher lässig und lustig. Und das halt zu Swing-Musik. Also ich fand das eine super Kombination von Sport und gesellig sein und toller Musik. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ich, also wenn ich damit beeindrucken kann.
Auf jeden Fall immer raus.
Also heute Morgen, freitagsmorgens 6.30 Uhr, stehe ich im Lohse Park, also in einer Grünanlage in Köln und gehe zum Bootcamp, also so einem Zirkeltraining.
Okay, also das ist die sportliche Betätigung.
Das ist der eine sportliche Teil von mir, der andere ist Yoga, der ist nicht ganz so dynamisch.
Okay. Also lesen und tanzen raus, dafür Bootcamp und Yoga. Wie sieht's sonst, also was machst du sonst? Also wie kannst du abschalten am besten? Nimmst du die Themen generell mit nach Hause? Bist du so eine oder?
Ja, ich bin eine Alles-Einpackerin, was irgendwie geht. Also das ist nicht gut. Habe ich noch keine gute Strategie gefunden, wie ich Dinge auch lasse.
Und wie kannst du dann trotzdem abschalten? Also
trotzdem abschalten ist im besten Falle, also mit Freunden Dinge unternehmen, so was man in so einer Großstadt macht, ins Kino gehen, essen gehen, zusammen kochen, so.
Das hätte in Paderborn auch geklappt.
Das, ja, da ist es mit dem Essen gehen vielleicht ein bisschen eingeschränkter, aber hätte auch geklappt. Das andere ist rausfahren mit unserem VW-Bus, mit meinem Mann irgendwo ins Grüne. Und das ist eigentlich so mein wirkliches Abschalten. Also das ist das Upgrade vom Pfadfinderin sein. Jetzt nicht mehr im Zelt und Isomatte, sondern mit dem eigenen Zuhause losfahren und sich irgendwo niederlassen.
wenn du abschließend sagen würdest, was du dir für deinen Job noch wünschst, was wäre das? Also, wo hättest du Spaß dran, wenn du dir aussuchen könntest? Oder bist du rundum zufrieden und glücklich?
Boah, so eine schwere Frage zum Ende.
Ist gut, ne? Ja, ich wollte nicht mit so einer schweren Frage einsteigen. Ich habe gedacht, hinten raus machen wir es nochmal schwerer.
Also das kann ich im Moment überhaupt nicht beantworten, weil also rundum zufrieden bin ich nicht. Ich finde, da ist ganz viel Gutes drin und gleichzeitig habe ich das Gefühl, da ist noch irgendwas. Also da kann noch irgendwas kommen. Was das genau ist, weiß ich noch nicht. Das muss ich noch finden. Aber das müsste auf jeden Fall was mit Menschen sein. Irgendwie eine neue Idee von Seminar. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem zusammen, was mir als Fortbildung so durch den Kopf schwirrte. Also ich bin die ganze Zeit so auf dem Trip, dass ich finde, dass wir bei den Maltesern sehr viel so zusammensitzen und zusammen grübeln, also sehr im Kopf sind, also entweder tun, ne, das ist ja das, was vor Ort passiert, was dann das wirkliche Ding ist, oder halt so drüber reflektieren und sehr viel im Kopf sein. Und ich bin auf der Suche noch nach dieser Verbindung mehr zum Körper. Also vielleicht irgendwas, was so dazwischen ist, also auf dem Weg hin zum Yoga oder so und das mit in die Seminararbeit zu bringen. Ich habe da was entdeckt, was sich Embodiment nennt und habe es aber jetzt noch nicht erfahren können, um zu wissen, ob das für mich taugen würde für die Malteserwelt.
Dann wünsche ich dir bei der Suche weiter viel Erfolg und bedanke mich sehr herzlich für diesen Podcast. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Theresia.
Danke für die Einladung, sehr gerne.
Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.